Die Nachrichten von SRF um 21 Uhr mit Konrad Muschk. Im Walliser Lötschental, oberhalb des Dorfes Blatten, hat sich am Abend ein großer Gletscherabbruch ereignet. Laut dem kantonalen Führungsstab ist es der größte Abbruch seit der Evakuierung von Blatten vor einer Woche. Mehrere tausend Kubikmeter Eis, Fels, Sand und Wasser wälzten sich in Richtung Talboden. Zahlreiche Bäume wurden mitgerissen. Die Schuttmassen kamen rund 400 Meter oberhalb des Flusses Lonza zum Stillstand. Es ist nur ein Teil des losen Materials ins Tal gestürzt. Die Gefahr für das evakuierte Dorf Blatten ist laut dem Führungsstab deshalb noch nicht gebannt. In Frankreich soll die Sterbehilfe erlaubt werden. Eine Mehrheit der Nationalversammlung stimmte für das neue Gesetz. Damit soll erlaubt werden, kranken Menschen, die das wünschen, beim Sterben zu helfen. Es gibt aber Bedingungen. Die sterbewillige Person muss an einer unheilbaren oder lebensbedrohlichen Krankheit leiden. Bisher ist die Sterbehilfe in Frankreich strikt verboten. Viele Sterbewillige reisen deshalb in die Schweiz zum Sterben. Nach einer jahrelangen, oft emotionalen Debatte ist das Ja der Nationalversammlung ein erster Schritt. Falls die zweite Kammer, der Senat, das Gesetz ablehnt, könnte Präsident Emmanuel Macron das Volk über die Sterbehilfe abstimmen lassen. Gestern Abend ist in der nordenglischen Metropole Liverpool ein Auto in einen Marsch von Fans des FC Liverpool gerast. Dabei wurden insgesamt 65 Menschen verletzt. 11 von ihnen werden derzeit noch in Spitälern behandelt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Alle seien außer Lebensgefahr. Auch zum mutmaßlichen Fahrer des Autos gab es neue Informationen. Der 53-jährige weiße Mann aus der Umgebung von Liverpool sei wegen versuchten Mordes festgenommen worden, sagte Kriminalhauptkommissarin Karen Jondrell.
We have arrested a 53-year-old man from West Derby on suspicion of attempted murder, dangerous driving offences and driving whilst unfit through drugs.
Außerdem werde ihm vorgeworfen, unter Drogen gestanden und fahruntüchtig gewesen zu sein. Die Sicherheitsabschrankungen seien entfernt worden, damit ein Krankenwagen zu einem Notfalleinsatz gelangen konnte. Der Fahrer des Wagens sei diesem Krankenwagen gefolgt und konnte so die Absperrungen überwinden, erklärte die Polizei. Der Blick aufs Wetter. Morgen ist es zunächst freundlich, später kommt Regen auf. Im Norden gibt es 19, im Süden 24 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Jan Gröbler.
SRF Sport.
Mit dem Reto Held am Platz vom Mikrofon und dem Kampf um den letzten Platz in der besten Liga im Fußball der Schweiz. Das GC spielt gegen Aarau in der Parast Lugano, wo der letzte Grund besetzt ist. Und der Favorit, der führt. Nach 33 Minuten steht es 1-0 für GC. David Lendi im Stadion zu Lugano verdient.
Die Führung ist hochverdient, weil es spielt hier im Gonaredo praktisch nur GC. Aarau kommt kaum hinten raus und GC müsste vielleicht sogar schon 2, wenn nicht sogar schon 3-0 führen. Es ist schon sehr furios losgegangen. Der Breschi hat nach 3 Minuten den Pfosten getroffen. Bis zum 1-0 haben sich die Hoppers aber müssen eine Viertelstunde lang gedulden und dann hat der Lee getroffen. Es ist ein wunderschönes Goal gewesen. Es ist angespielt worden vom Schmitz an der Strafraumgrenze. Dann hat er den Ball auf seinen linken Fuß genommen und er hat getroffen in oberen rechten Winkel. Der Goalie, der Hübel von Aarau, hat da können fliegen, wie er wollte. Er hatte keine Chance gehabt. GC hat alles also im Griff. Die Aarauer, die tun sich extrem schwer. Nach 19 Minuten haben die Aarau-Fans da mal können jubeln. Aber das nur, weil ihre Männer da einen Eckball rausgeholt haben. Und das sagt schon viel über den Auftritt offensiv von Aarau in diesem Barrage-Hinspiel. Das Beste aus Aarauer Sicht ist sicher, dass es erst 1-0 für GC steht. Einziger Wermutstropfen für GC, der Torschütz Lee, der getroffen hat. Er ist nicht mehr auf dem Platz, hat sich in einem Luftzweikampf verletzt. Für ihn ist jetzt der Schürpf auf dem Platz. 35 Minuten sind gespielt, GC hat den Match im Griff, führt gegen Aarau, aber nur mit 1-0.
GC gegen Aarau, der Match von der Parast. Ihr könnt dabei sein, weiterhin bei diesem Match. Nach halb 10 sagen wir noch auf SRF 3, wenn er steht. Ihre Stunde auch wieder auf SRF 1.
SRF 1. Der Nachtclub.
mit dem Ralf Wicki.
Schönen und einen guten Abend. Dann kommen Sie rein in den Club, fühlen Sie sich wohl, haben Sie die Füße auf, machen Sie sich bequem. Heute wird es nämlich historisch, musikalisch und ich gebe mir Mühe, dass es nicht so verstaubt wird. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Bob Dylan trifft auf Beatles und beide landen irgendwo in einem kalifornischen Proberaum. Und was dann rauskommt, das tönt noch Birds. Eine Band, die in den 60er Jahren so einen musikalischen Flügelschlag über den Atlantik geweiht hat, mit Gitarren, die haben gefunkelt wie Sternenstaub und natürlich Stimmen, die so eng verwoben gewesen sind, so schön wie zwei Vögel in einem Formationsflug. Weil, vor genau 60 Jahren, also in einem Monat ist es soweit, vor 60 Jahren ist das Album erschienen, eins, wo wie ein Vogelschwarm eben über Pop- und Rocklandschaft hinweggefegt ist, nämlich Mr. Tambourine Man von The Byrds. Die Band hat nicht nur den Bob Dylan elektrifiziert, sondern auch viele andere haben lernen fliegen. Musikalisch und manchmal auch im Geist. Und genau das feiern wir heute Abend bis Mitternacht. Ich habe zwei Gäste im Studio. Ich freue mich sehr. Ist ja da der Andi aus Bern, der Byrds, persönlich getroffen hat. Oder ist das falsch?
Ja, so einer davon.
Einer davon.
Wir und nachher der zweite.
Wir haben es dann noch davon. Und mit dem reden wir dann noch heute etwa um 10:30 mit einem überlebenden Byrd, mit dem Gene Parsons. Er ist in Kalifornien daheim und um 10:30 machen wir ein Live-Telefon. Und der andere Gast, ja ganz genau, Entschuldigung, der Fernando von Arp, Gitarrist von Krokus, und hat die Byrds, die Band, deine Musik geprägt?
Ja, wie ist das gewesen, wenn man als Teenager, oder, die das erste Mal gehört hat, jetzt sind die einem aufgefallen, dass sie mal doch anders gewesen sind, weder die englischen Bands, also der Chorgesang und auch, wie sie sich präsentiert haben, hat man gemerkt, wow. Und die Songs, die man dann gehört hat, wenn man vom Land aufgewachsen ist, ist sie natürlich ganz klar Mr. Tambourine Man und ja. Turn, Turn, Turn.
Ja, oder? Das sind die Songs, aber die haben ja so viele Alben gemacht und die anderen Songs.
Ich bin nachher sehr klein abgedriftet in die viel härtere, für die viel härtere Liga.
Ja.
Oder? Und, nachher ist, der Hendrix gekommen und hat, was Gitarrist bist du nachher auf das abgefahren.
Ja.
Oder so. Also, ich bin einer von den 0815 Byrds-Konsumenten gewesen und die haben natürlich eben Eindruck gemacht wegen der zwölfseitigen Gitarre.
Ja, wo Nicky Bacher.
Wo man durchgespielt hat, nicht mehr wie den Beatles nur geschwingen. Ein Akkord und ein Solo. Und der Gesang, oder? Das ist,
hat man natürlich
gern gehört, oder? Ja. Aber nachher bin ich, weggedriftet, von diesem Zeug.
Driften wir noch rasch zu dir an, die mich dann zu wundern, was bedeutet Byrds für dich? Du bist nicht Musiker?
Ja, mal, ich bin natürlich, im Herz immer eine gewisse Art Musiker gewesen. Aber, natürlich eine ganz andere Szene, in der Volksszene. Und das ist eigentlich auch der Grund gewesen, warum ich zu den Byrds gekommen bin. Weil mir das wahnsinnig gefallen hat, was die machen. Die Ursprünge in der Folkmusik. Und so bist du dann nachher einfach letzten Endes in Kontakt gekommen mit ihnen.
Ja. Und jetzt starten wir mit dem Song, den du erwähnt hast, Fernando. Der Bob Dylan hat das Stück geschrieben und er hat sich erinnert an einen früheren Bandkumpel oder Session-Kollege, der auch bei dir reingekommen ist oder einmal reingekommen ist. Der Bruce Langhorne ist einmal mit einem überdimensionalen Tambourin in den Proberaum gekommen, so gross gewesen wie ein Rad. Und das Bild hat eben der David Bowie, der Bob Dylan, nicht mehr aus dem Kopf gebracht. Was ist der Tambourine Man? Andi?
Was er ist?
Ja.
Einfach ein gnadenloser Song.
Freut sich auf den Nachtclub mit meinen Gästen, Fernando von Arp und Andi von Bern. Better. Das ist ab dem Album, das vor 60 Jahren rausgekommen ist, Mr. Tambourine Man von den Birds. Und Mr. Tambourine Man haben sie gehört als erstes Song, den Birds eigentlich gar nicht aufnehmen wollen am Anfang. Zu lang, sagen, zu kryptisch, zu sehr Bob Dylan. Am Anfang hat ja der Roger McGinn den Dylan als Konkurrent angeschaut. Der McGinn, den lernen sie noch kennen. Das ist der Kopf gesehen, der Sänger, Gitarrist gesehen. Und dann hat der Meister, also hieß Bob Ness, persönlich müssen vorbeigehen und hat sie dann können überzeugen. Die erste Version ist allerdings unbrauchbar gewesen, also haben Studioprofis ausgeholfen und übrig geblieben auf der Aufnahme ist einzig noch der McGinn und seine Rickenbacher, die glitzernde Gitarre und natürlich die unverwechselbare Stimme. Und man hat können schauen, aus einer so einer zögerlichen Demo ist ein Welthit geworden und aus den Jet-Set-Jungs, die haben irgendwie so ein Flair gehabt mit Flügen, sind dann eben Birds geworden. Birds mit Y und nicht mit I. Wegen den Beatles natürlich. Und der Dylan hat das gefeiert und zwar mit dem Wort Wow, man, you can dance to that. Und jetzt frage ich meine beiden Gäste, Fernando von Arp und Andi von Bern, noch einmal, was der Song ausgelöst hat, den wir zum ersten Mal gehört haben. Fernando, du hast gesagt, das sei so etwas Revolutionäres gewesen. Magst du dich erinnern, was du denn sonst für Musik gehört hast? Und wo du den zum ersten Mal gehört hast, ob dort etwas passiert ist, wo du mit den Beatles eben nicht gehabt hast? Die Beatles sind ja auch dann unterwegs gewesen.
Ja, das ist, es ist so ein frischer Sound gewesen. Und einfach anders. Du hast gemerkt, das ist etwas anderes, das kommt aus einer anderen Ecke. Aber wenn du auf dem Land gewesen bist, hast du das zuerst sicher mal am Radio mal gehört, oder? Und dann hat man mit viel Glück dann nachher im Beatclub ein Filmchen gesehen, oder? Weil die sind ja selber nicht auf Europa gekommen, im Beatclub, wo zum Teil in London gefilmt worden ist und so. Auftreten. Und dann hast du die gesehen und mit ihren auch ein bisschen anderen Frisuren. Dort stehen, mega cool. Mit dem Brüllchen, wo ihnen eingefahren ist, weißt du? Genau. Der ganze Look ist anders gewesen.
Ja. Und sie sind ein bisschen frecher, ein bisschen wilder, oder?
Ja, sie sind einfach anders gewesen. Sie sind so, sie haben nicht so Beatle-mässig umgeschrauen und umgegumpelt und Köpfe geschüttelt, sondern sie sind einfach cool da gestanden und haben vor einem Publikum, oder? In Amerika. Ich weiss nicht, wie die Sendung heisst. Sie sind vor einem Publikum auftreten und wir haben nachher gewusst, aha. Das ist es. Also, man hat ein Bild von den Birds gehabt, ganz klar. Oder Crosby mit seinem Cape, den er angehört hat. Mhm. Die haben eine gewisse Ausstrahlung gehabt. Aber ich habe natürlich nicht Stütz gehabt, für irgendwie ein Album zu kaufen. Und dann hat man einfach das am Radio gehört, was man gehört hat. Wow. Die zwei Songs.
Ja. Oder? Sehr bescheiden klingt das von der Cole Hamels dann auch noch. Mhm. Und ich will auch noch von dir wissen. Zum ersten Mal Tambourine Man gehört. Ist das eine elektrische, hat es dich elektrifiziert in dem Moment, wo du das gehört hast? Das ist ja so ein bisschen neu gesehen, dass sie Stromgitarre gespielt haben und Bob Dylan sogar dazu gebracht haben zu wechseln. Was ist mit dir passiert?
Ich weiss das noch so klar, wie das war. Ich bin ja in einem kleinen Städtchen aufgewachsen, wie der Fernando auch. Ich bin mit einem Freund in das einzige Musikhaus, wo eine kleine Schallplattenabteilung hatte. Und da hast du ab und zu dürfen auswählen, welche Platte du in die Kabine darfst mitnehmen. Und dort hat es so einen Plattenspieler gehabt, wo du hast sogar dürfen selber Platte drauflegen und mit dem Tonarm drauflegen.
Unglaublich.
Und ich bin mit meinem Kollegen dort gewesen. Und bei den ersten Tönen sind wir einfach so baff gewesen. Wir haben kein Wort gefunden. Wir haben den Song immer und immer gehört, bis die Verkäufer oder wer es war, reinkommst und gesagt, so Buben, hey, jetzt ist der genug. Und wir sind raus und haben einfach gefunden, die Welt ist neu entdeckt worden.
Mhm. Also das, was der Fernando gesagt hat, die haben anders ausgesehen und mit ihren Brüllen ein bisschen weniger brav vielleicht als Beatles, das kann ich nachvollziehen. Aber die Musik, die ja Beatles gemacht haben, die ist ja auch frech gewesen. Was hat es denn unterschieden für dich?
Das ist der melodiöse Sound mit der unglaublichen Wucht von diesen Stimmen zusammen. Du hast nie eine Stimme im Chor rausgehört, wenn er Lied gesungen hat schon. Aber das war so eine kompakte Zusammenstellung gewesen. Das ist wie wenn du zum Beispiel fünf Finger aufhebst und die fünf Finger bewegst und nachher tust du sie zusammen zu einer Faust. war genau der gleiche Effekt bei uns gewesen. Und natürlich das Aussehen war eh klar gewesen.
aber darf ich noch etwas sagen?
Ich habe das Gefühl,
also erstens bin ich in einem Dorf aufgewachsen, bis 16 und nicht in einem Städtchen. Das ist noch viel weiter weg. Ja. Also du hast wirklich nur am Radio gehört, wenn du Schwein hörst. Und wenn du das erste Mal gehört hast, bist du wirklich, wow, was ist das? Aber ich glaube einfach, der grosse Unterschied, nebst den Stimmen, wo man ja auch schon so ein bisschen Beach Boys-mässig hat, man auch das, den Chorgesang und so gehört. Das ist die zwölfseitige Gitarre gewesen, ja, die durchgespielt hat. Ja. Oder? Weil der glitzerige Klang, das ist ein Markenzeichen gewesen von dieser Band. Finde ich jetzt.
Hast du selber auch so eine gehabt, mal zwölf
Seiten? Ich habe gerade ein bisschen vorgegriffen, ich habe nachher ein Semi gemacht und habe mit der zwölfseitigen Gitarre mit den Schülern was eingeübt. Logischerweise ja, bis der Tambourine Man und Turn.
Ich nehme an, die Schüler werden sich positiv an dich erinnern, da bin ich überzeugt, ja, auch heute am Abend. Was glaubt ihr, warum ist die Kombination aus der Poesie, die der Dylan ja gemacht hat, und dem Beat, wo Birds gehabt, warum ist die Kombination so gut angekommen?
Ja, also das hat der Roger eigentlich damals präzise gesagt. Es sind die Folk-Akkorde und die Folk-Rhythmen aus der Folk-Music, die er transponiert hat in den neuen Sound, den Beat-Sound. Und das ist eben neu gewesen. Wie er das geschafft hat er eigentlich dann noch einmal beschrieben, es ist nie etwas passiert und plötzlich ist es gekommen.
Es ist einfach automatisch in die Musik reingeflossen, das werden wir noch hören von ihm. Magst du dich erinnern, Andi, hat es dann nicht Widerstand gegeben? Also Leute, die gefunden haben, das ist zu much. Die sind Fans gewesen, euch hat das gefallen, aber dass der Sound kritisiert worden ist.
Nein.
Der Dylan hat ja ein bisschen aufs Viertel bekommen, oder, wo er da plötzlich die elektrische Gitarre vorgenommen hat, also von den Hardcore-Fans. Aber da hat man nicht irgendeinen Widerstand
gehört. Nein, null, ja, null. Das Einzige ja war immer die Rivalität Stones-Beatles. Und plötzlich kommen Beach Boys und Birds vom Atlantik. Und dann zeitweise hast du gemerkt, das sind zwei Bands von Übersee, die den britischen Bands langsam aber sicher das Wasser abgraben. Es ist dann nie so weit gekommen, aber trotzdem, es ist eine unheimliche Welle übergekommen. Nach der British Invasion ist die US Invasion gekommen.
Ja, und in Amerika haben sie Angst gehabt vor den Briten, oder?
Ja.
Und
die
Beatles sind dort natürlich die Angesiderer gesehen und die Birds sind dort gerade gekommen und haben sich auch ihren Platz erschaffen. Haben die Songs gesellschaftlich etwas bewegt? Persönlich ja, oder?
Ja, weisst, da kann der Andi mehr dazu sagen. Ich weiss einfach, als der Song bei den Leuten, bei den Gleichaltrigen, wie Honig runtergegangen ist, wegen dem schönen Gesang. Und auch die Melodieführung in den Strophen, oder? Es ist nicht ein Yeah-Yeah-Geschrei gewesen, nicht die Bohne. Es ist richtig schön runter und der angenehme Sound mit einer glitzerigen Gitarre und einer Stimme, oder? Das ist aber wie, ja, wie Honig.
Ja. Auffallend ist ja, dass Birds gerade am Anfang relativ viel Dylan-Songs gecovert haben. Was wäre passiert, wenn sie sich nicht an den Dylan hergewogt hätten? Hat es Folk-Rock gegeben?
Ja, sicher. Das haben sie ja später dann gemacht. Sie haben ja sehr viele Songs aus der Folk-Music übergenommen, arrangiert und das sind auch Hammer-Songs geworden, letzten Endes. Ja.
64 sind sie gegründet worden, gell, die Band in L.A. Der Roger McGinn, der David Crosby, der Gene Clark, Chris Hillman und der Michael Clark, das sind Birds gewesen. Die sind zusammengekommen, haben da von Flügen mit Mr. Tambourine Album im 65 rausgekommen, mit dem Dylan Song. Ich glaube, das ist eine Band gewesen, die auch so ein bisschen etwas ist wie ein musikalisches Chameleon. Es sind auch ein bisschen hippieske Töne immer wieder zu hören gewesen, denke ich. Dann Country. Und dann haben sie auch so ein bisschen abgespacede Musik noch gemacht. Das kommen wir vielleicht auch noch dazu. Und die haben einfach alles irgendwie beeinflusst, finde ich, in der Rockmusik. Country beeinflusst, Rockmusik beeinflusst und natürlich auch Popmusik beeinflusst. Und was auch aufgefallen ist, dort hat es immer einen Haufen Wechsel gegeben. Also Besatzungen haben sich immer wieder geändert. Das ist etwas Typisches gewesen. Und heute, 60 Jahre später, nach ihrem Debüt, tönen die Lieder eigentlich für mich immer noch eben wie eine Einladung. Ich muss allerdings sagen, ich habe Birds nicht so gut gekannt wie ihr. Ich habe mich massiv müssen einlesen in die Band, weil das ist vor meiner Zeit gewesen. Und ich werde zwei Songs spielen. zwei Covers auch wieder von Dylan, wo sie früher gespielt haben, Chimes of Freedom und All I Really Want to Do. Andi, du hast die Songs mitgenommen oder ausgelesen. Gibt es etwas dazu zu sagen?
Ja, lass doch die Songs reden.
Ja, können wir machen.
With you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, pacify you, deny, defy or crucify you. All I really wanna do is maybe be friends with you. Though I ain't looking to fight with you, frighten you or apprighten you, drag you down or bring you down, shame you down or bring you down. All I really wanna do is maybe be friends with you. Be like me. I don't want to meet you again, make you spin or do you in, or select you or dissect you, or inspect you or reject you. All I really wanna do is maybe be friends. Baby, be friends with you. Baby, be friends with you.
Between sundown's finish and midnight's broken tone, we duck inside the doorway, thunder crashing. As majestic bells and bones struck shadows in these sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Curtain in a far off corner flash, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric lights still struck like arrows, fired before the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Searching ones on their speechless seeking trail. For the lonesome hearted lovers with too personal a tale. And for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. As I recall when we were caught, kept
find no track of ours, or they hang suspended. As we listen one last time, and we watch with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed, for the countless confused that give misused strung out ones and words, and for every hung up person in the whole wide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing.
Sie sind in den 60er, das sind sie im Moment. Sie sind in einer Sendung im Nachtclub, wo wir es heute von den Birds haben. Und der Anlass ist 60 Jahre Mr. Tambourine Man. Also das Album ist vor 60 Jahren rausgekommen. Sie haben zwei Songs gehört aus den Federn von Dylan. Und wir könnten eigentlich sagen, das ist nicht einfach die Band, ist nicht einfach ein Coverprojekt. Das ist ein musikalischer Transformator gesehen. Dylan rein und auf der anderen Seite Birds raus, könnte man sagen. Elektrifiziert mehrstimmig eben die schönen Gesänge und auch irgendwie federleicht. Und wie es zu dieser Band kam, das hören wir nachher vom Roger McQueen. Aber zuerst nimmt es mich jetzt noch Wunder, Andi aus Bern, Gunga Din, sagt ihr das etwas? Das ist ein Song, wo der Gene Parsons gesungen hat, gell?
Genau, er hat ihn komponiert. Und das Lustige ist, wenn du den zuerst hörst und lesest, dann fragst du dich, was heisst das? Und in Tat und Wahrheit, das kannst du den Gene später selber fragen. Es heisst gar nichts. Es ist einfach ein gutes Wortspiel und es tönt gut, aber eine Bedeutung null.
Ja, da hat es natürlich andere Künstler gegeben, die das dann ein bisschen später noch gemacht haben. Auch der Adriano Celentano zum Beispiel hat auch irgend so etwas gemacht. Bedeutung null. Und zum Englischen ein bisschen aufs Korn nehmen, aber ich möchte mal ein bisschen in den Terror gehen. Du hast den Roger McGuinn kennengelernt.
Ja, das war 1981.
Wie ist das, wie ist zu dem gekommen?
Ja, das ist, weisst, du musst davon ausgehen, Rockmusik ist ein Segment und Rockmusiker sind ganz eine spezielle Art von Leuten. Dann hast du aber die Folkmusik, vor allem eben amerikanische, angelsächsische und die übrigen europäischen. Und die Folkmusiker, das ist wie eine, es klingt jetzt Klischee-Familie. Das heisst, wenn du an einem Folk-Konzert bist, nach dem Konzert tust du mit den Musikern noch anhocken, du tauschst Songs aus. Ja, wie spielst du jetzt das? Also, das ist weltweit und du kennst einander. Und ich habe dann in Amerika gelebt und habe halt gewisse Folkmusiker von Europa kennt und habe die nachher zum Teil aufgesucht. Und einer davon ist ein Geiger, der heisst Byron Burline. Und das sagt wahrscheinlich niemandem etwas, aber der Byron Burline hat bei den Stones of Honky Tonk Women Geiger gespielt.
Okay.
Und der Banjoist John Hickman hat mit ihm eine Band gehabt und ich war bei ihm daheim und dann haben wir gejammt, wie das eben immer üblich ist. Und dann ist einfach irgendwann ist mal die Sprache auf Birds und nachher sagt der Byron, ah ja, nein, aber der Roger, der wohnt ja ein bisschen nördlich von Santa Barbara, Morro Bay, der war kürzlich da gewesen. Habe ich gesagt, ja du, anfahren, sofort, oder? Ja, kannst nicht so direkt. Und dann bin ich über den Manager vom Roger McGuinn, habe ich mit dem Roger können abmachen und der Roger ist nicht begeistert gewesen, aber sehr, sehr angetan, dass ich selber auch ein Folkhippie gewesen. Und wir sind nachher stundenlang in dem Camper gehockt, haben geredet und so haben gut Musik gemacht. Und so ist natürlich vom Roger McGuinn die anderen Verbindungen noch gekommen.
Ja. Hat mich noch wundert, der hat ja Jim geheissen. Hat er dir erzählt, warum das er Roger geheissen hat nachher, warum das er sich einen anderen Namen gehabt
hat? Ja, also, John hat er geheissen.
Okay.
James oder John. Ja, das ist so eine, er hat mir es nicht erzählt, aber das war so eine Story gewesen, von so einer, ja, so eine Art Glaubensrichtung, so was.
Indisch.
Ja, und eben, dort hat ihm irgendeiner mal gesagt, ja, sein richtiger Name sei nicht James oder John, sondern das höre ich mit einem R an.
Und das mache ich Glück, gebe ich ja, Glück.
Genau. Und nein, der Roger hätte eigentlich selber nicht mehr darüber reden wollen. Ist auch unwichtig.
Ja. Es ist unwichtig, es ist eine Kleinigkeit und gleich stolpert man ein bisschen drüber. Du hast dir nie überlegt, einen anderen Namen zu geben,
Fernando. Ein bisschen schmunzeln. Das ist noch nie an mich angedreht worden. Ja, nicht schlecht. Vielleicht kommt es noch.
Du hast nie einen anderen Namen wählen. Irgendwie.
Ja, so viel übernehmen. Das glaubst du nicht. Jede Gruppe, bei den Krokus heisst sie so. Und überall habe ich einen anderen Namen. Das ist schlichtweg unglaublich. Ich habe sicher 5 verschiedene Über-Nicknames.
Welchen ist am liebsten?
Hast du?
Ja, weißt du, die ganz früher. Also, nein, ja. Angefangen, das hat nichts mit Haschisch zu tun. Angefangen hat es, als mir der erste, mit dem, wo ich die erste Band in Solothurn hatte, hat mich genannt Hasch. Immer Hasch Pappis Schuhe angehabt. Und dann sind gerade noch Deep Purple mit Hasch draussen gewesen. Und aus dem haben die anderen Leute das nicht gecheckt. Und die haben mir gesagt, ja, der Haschuh. Oder? Und da, für den, mit dem Namen bin ich für viele Leute in Solothurn immer noch derjenige. Aber innerhalb von Krokus habe ich einen ganz anderen Namen, einen Vogelnamen.
The Bird.
Nein, Rabe. Voilà.
Das geht noch auf mein Kind. We'll be right back.
so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad.
its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking.
Stills and Nash. Und das ist genau das, was eben auch Birds ausmacht, die wunderschönen, harmonischen Gesänge. Band, 64 gegründet worden. Und im 81 hat mein Gast, der Andy von Bern, der Roger McGuinn, getroffen in Kalifornien. Die haben sich getroffen und sie haben sich gut verstanden. Sie haben gejammt. Und du hast können ein Interview machen. Wie ist das gegangen, das Interview? Bist du einfach wie so bei hergeguckt? Das geht relativ lang, etwa anderthalb Stunden.
Ja.
Und der hat einfach so hergegeben.
Ja, nein, der hat Freude gehabt. Oder?
Sogar.
Ja, klar. Weisst, der Schweizer hat dann immer noch einen gewissen Exoten-Imbus gehabt. Okay. Das kann der Fernando nachher auch noch erzählen, von den Krokus, wie sie übergekommen sind.
Ja.
Ich hatte so ein kleines Kassettengerät gehabt und habe auf dem Rückspiegel vom Camper habe ich das Mikrofon hingehängt. Er ist im Fahrersitz gehockt und ich daneben, oder? Und dann haben wir einfach geschnurrt, so wie es gekommen ist. Ich hatte dann einfach die Vorlage gehabt. Die Alben, so sequenzenmässig, aber da hat es natürlich das eine Wort zum anderen, was ist denn passiert und wie. Sogar auf einen Kennedy-Mord bist du noch eingetreten, kurz. Aber es ist einfach, es ist locker gewesen. Es ist nichts von Rock'n'Roll-Stardom, einfach normal. Ja. Ganz normal, wie wir jetzt hier reden.
Ja. Hast du den Kontakt können behalten?
Nein, mit dem Roger nicht, aber mit dem Gene natürlich später, denn der ist dann immer noch geblieben.
Mit dem Gene reden wir gut in einer Dreiviertelstunde. Aber das Interview, das du gemacht hast im 81, du hast ihn gefragt, warum dass er im 64 eben Bird gegründet hat, und das hat er gesagt.
I was working for Bobby Darin as a musician. Mm-hmm. And then I guess his doctor told him to stop, because he had a heart condition. Mm-hmm. So he went into the publishing business and he hired me as a writer. And while I was a writer, he had me listening to the radio and, you know, like trying to copy different sounds that were on the radio, like, you know, do a Bobby Vinton song or do a Frank Sinatra song. Or around that time, the Beatles came out. And I was really impressed with their music because it was a different sound, as you know. You know, I mean, everybody went nuts over it.
Oh, yeah.
But mostly because the chord changes they were using were the same chord changes that I'd been using in folk music. A lot of the passing chords and the minor chords and things were very folk-oriented chords, even though they didn't know that. They just picked it up naturally from, I guess, from being around England, you know, where that kind of music was natural, you know, it's a traditional music, right?
Also er erzählt, er hat für den Bobby Darin geschafft als Musiker. Dann hat der Doktor von Darin gesagt, er soll aufhören, weil er ein Herzleiden hat. Also hat Darin dann das Geschäft gewechselt, ist als Verleger geworden und hat den McGuinn eingestellt als Autor. Und dann hat er halt geschrieben und er hat müssen Radio hören, hat er jetzt da alles erzählt. Und hat müssen verschiedene Klänge kopieren und das anhören. Es war noch eine gute Idee gewesen. Hat müssen so ein bisschen herausfinden, was das für so Sounds sind, wie zum Beispiel auch bei Bobby Winton oder Frank Sinatra oder eben auch Beatles. Das sei wirklich beeindruckend gewesen für ihn, hat er gesagt, weil es eben ein anderer Sound gewesen sei. Und dann eben sind die Moll-Akkorde gekommen und sie sehr volksnöch gewesen, das, was sie gemacht haben. Und sie haben auch nicht recht gewusst. Sie haben es einfach auf möglichst natürliche Art und Weise gemacht, aufgeschnappt und auch schätze, weil sie in England, eben die anderen in England gesehen sind und die in Amerika sind die Art von Musik eben natürlich gesehen. Der Roger McGuinn sagte, dass die Folkmusik unbewusst in Rock'n'Roll übernommen worden ist. So, ja, wo sie vom Elvis oder vom Gene Vincent und anderen überkommen haben.
And they subconsciously incorporated that into Rock'n'Roll, which they've gotten from Elvis and Gene Vincent and that stuff like that. So I was really interested in that because that was my background, folk music, and I thought that was really, you know, neat music. So I wanted to get a group like that together, and I went around New York, and nothing was happening there as far as getting people together. And so I came out here, and I was playing at the Troubadour in L.A. as a solo act, and I was doing some Beatles songs, and I was doing some of my own songs, and Gene Clark was in the audience, and he heard me, and the audience didn't really understand what I was trying to do at that point, but he did, and he said, hey, I like what you're doing, and why don't we get together and write some songs and make a duo.
Also, er erzählt, dass ihm die Folkmusik eben sehr gefallen hat und er hat gedacht, er könnte ja eigentlich eine Band zusammenstellen. Und hat er in New York so ein bisschen rumgelost und rumgeschaut, jetzt sich aber nichts los gesehen, was irgendwelche Leute zusammengebracht hätte. Also, sind dann über nach L.A. und hat mit Troubadour gespielt als Solo-Act und hat einfach ein paar Beatles-Songs gespielt oder gesungen und ein paar von seinen eigenen Songs. Und der Gene Clark, das ich im Publikum gesehen, hat ihn gehört und das Publikum hat dann noch gar nicht recht gewusst, was er da probiere zu machen. Aber er, der Gene, hat es dann eben verstanden und hat gesagt, hey, mir gefällt, was du machst und warum tun wir uns dann nicht zusammen und schreiben ein paar Songs und machen ein Duo. Als gäbe es nichts Einfaches, würde ich jetzt mal sagen. Und der Roger McGuinn findet die Idee lustig, aber...
So I thought that'd be fun. So I thought it'd be like Chad and Jeremy or something, you know. And we did that and that only lasted for one day. And David Crosby walked in, and we got him, and it was a trio. And then we needed a bass player, so we got Chris Hillman, who hadn't played the bass before. He was a mandolin player. And we taught him how to play the bass. And we got Michael Clark, who hadn't been a drummer before. I think he played conga drums, you know, like he was a beatnik. Mm-hmm. And this was before hippies, you know.
Yeah.
And he learned how to play the drums, and we had a band. But the whole thing was inspired by the Beatles.
Also, das ist jetzt ganz spannend, was er gesagt hat. Er hat dann, ja, das hat ein paar Tage gedauert, wo die zusammengekommen sind, und dann ist der David Crosby gekommen. Also, sie hat ihn geholt, und dann sind schon ein Trio gesehen, und dann haben sie noch einen Bassist gebraucht, und jetzt kommt eine Spitzenaussage. Also haben wir den Chris Hillman geholt, der vorher noch nie Bass gespielt hat. Er war ein Mandolinenspieler gesehen, und wir haben ihm das Bassspielen beigebracht. Und dann haben wir den Michael Clark geholt, der vorher kein Schlagzeuger gesehen ist. Und er hat gemeint, ja, der spielt wahrscheinlich Conga. Und als, er hat ausgesehen, auch, als wäre er ein Beatnik. Und das war vor der Hippie-Zeit gewesen. Und so hat er eben gelernt, Schlagzeug spielen. Und so haben sie eine Band gehabt, von den Beatles inspiriert. Also, da sind dann 5 Leute, die mehr oder weniger zusammen Musik gemacht haben und probiert haben, den Sound herzubringen. Ein sehr speziell eben der Bird-Sound. Aber wie ist denn der Sound überhaupt gefunden worden?
Well, I remember it dramatically happened one day. You know, something I felt something magical happen. We've been working for about 6 months in the rehearsal studio. And it was kind of discouraging. Nothing was happening. We weren't happy with the sound we were getting. It felt really awkward and, you know, just like it was never going to happen. And then one day, it just something happened. It all sort of gelled together. And I'd say it only took about maybe 8 months or so for all of that, you know, of pretty hard work. We used to work every day.
Also, er erinnert sich, dass eines Tages etwas dramatisch geworden ist. Er hat das Gefühl, dass dort etwas Magisches passiert ist. Sie haben etwa 6 Monate lang im Proberaum rumgeschafft und pröbelt, aber es war irgendwie entmutigend gewesen, weil es ist nichts passiert. Und dann haben sie den Sound, zu dem sie eben gekommen sind, oder den, den sie dann gemacht haben, sie sind nicht zufrieden gewesen mit dem. Und es war unangenehm gewesen. Und dann hat er gesagt, sie haben das Gefühl gehabt, dass nie etwas würde passieren. Und dann eines Tages, wie im Märli, einfach etwas passiert. Es hat irgendwie einfach alles zusammengepasst. Und er würde sagen, das hat etwa 8 Monate oder so gedauert für all das. Und es war ziemlich harte Arbeit gewesen. Sie haben jeden Tag geschafft. Und das alles, und das sage ich jetzt hier, ohne dabei Geld zu verdienen, weil Birds sind als Band auf der Bühne zuerst mal abgelehnt worden. Kein Auftritt, kein Geld. Und auf die Frage, wie er denn damals im 65 seinen Lebensunterhalt verdient hat, hat Roger McGuinn im 81 gemeint.
Barely living, right?
Barely living, just, you know, barely living from day to day, you know. Like, I'd get maybe a dollar or two here and there, and I go out and buy some bread and some orange juice and live on that for a while, you know, stuff like that.
Da steckt also ganz viel Wille drin, um für das alles auf sich zu nehmen, als Musiker unterdurch zu müssen. Jetzt, Fernando von Arbitz, nimmt es mich natürlich Wunder, wie ist das bei dir gewesen? Du wolltest Musiker werden mit einer Stromgitarre, die wahrscheinlich für erwachsene Menschen einfach nur einen Krach bedeutet hat.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach verbissen dranbleiben. Mir hat der Sound von der die Stahlseite, das hat mich von klein auf fasziniert. Das hat vor den Beatles schon mit den Shadows angefangen. Alles, was so blang tönt hat, da bin ich in Radio reingeschlafen.
In einfachen Verhältnissen aufgewachsen? Du hast nicht einfach so eine Stromgitarre unter den Weihnachtsbaum bekommen?
Nee, keine einzige. Nein. Da musste ich go bügeln. Oder? Weil der Primarschule noch beim Bauer. Und später einfach im Semi-Ferienjobs. Da ist nichts geschenkt worden. Gitarre. Die musste ich selber verdienen.
Was hat die erst gekostet?
Die erste, muss ich sagen und schreiben, habe ich mir aus dem Ministrant verdient, 50 Franken zu geben. Und heute dazu noch 60 Franken beim Nachbar. Da habe ich für Nuss die Gitarre verkauft, hat so in einer Beatband gespielt. Und ich habe gesagt, die muss ich haben. Oder? Und Mutter hat die Hände mit dem Kopf zusammengeschlagen und gewundert, hey, das gab ein paar Schuhe, oder? Das ist ja wahnsinnig. Und das war der Anfang.
Ja. Und mir hast du noch etwas anderes aufgefallen in dem Interview. Er hat gesagt, der Roger, also haben wir den Chris Hillman geholt, der noch nie Bass gespielt hat. Der Schlagzeuger hat auch noch nicht Schlagzeug gespielt. Was denn dazu geführt hat, dass eben das Demo nicht gelangt hat für die Veröffentlichung von «Bis der Tambourine Man», weil Musiker auf ihren Instrumenten schlicht und einfach nicht gut genug sind. Und wo das Stück im 65 eben zum zweiten Mal aufgenommen worden ist, sind dort eben nur die Stimmen von McGuinn und seine zwölfseitige Rickenbacher-Gitarre zu hören. Sieht natürlich die harmonischen Gesänge. Aber der Rest der Arbeit haben gestandene Studiomusiker übernommen. Fernando, hättest du so etwas mitgemacht?
Mein Gott, ja, gerade wie noch zum Andi am Telefon gesagt, ich begreife das nicht. Das hätten wir nie gemacht. Das hat uns der Stolz nicht zugelassen. Und das ist nie in Frage gekommen, als irgendwo ein anderer drauf spielt. Oder? Das ist erst ganz am Schluss bei einer Produktion, wo es sowieso Werk abgegangen ist, Change of Address, hat der Produzent darauf bestanden, weil wir keinen Bassist hatten, als das ein Local LA Bassist spielt. Aber das hat es vorher einfach, das hat's nicht gegeben.
Ich bin froh. Hören wir Krokus, dann haben wir 10 Nachrichten Sport. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden mit euch.
Rise or fall. Ah!
Die Nachrichten von SRF um 22 Uhr mit Konrad Muschk und diesen Themen. Größter Abbruch seit der Evakuierung. Bei Platten im Wallis donnern tausende Kubikmeter Material ins Tal. Und erster Schritt in Richtung Sterbehilfe. In Frankreich sagt das Abgeordnetenhaus Ja zu einer entsprechenden Gesetzesänderung. Das Wetter morgen ist zunächst freundlich, dann kommt Regen auf. Im Norden 19, im Süden 24 Grad. Im Walliser Lötschental oberhalb des Dorfes Platten hat sich am Abend ein großer Gletscherabbruch ereignet. Laut dem kantonalen Führungsstab ist es der größte Abbruch seit der Evakuierung von Platten vor einer Woche. Mehrere tausend Kubikmeter Eis, Fels, Sand und Wasser wälzten sich in Richtung Talboden. Zahlreiche Bäume wurden mitgerissen. Die Schuttmassen kamen rund 400 Meter oberhalb des Flusses Lonza zum Stillstand. Es ist nur ein Teil des losen Materials ins Tal gestürzt. Die Gefahr für das evakuierte Platten ist laut dem Führungsstab deshalb noch nicht gebannt. Die französische Nationalversammlung hat einer Reform der Sterbehilfe zugestimmt. Das Gesetz sieht vor, sowohl den assistierten Suizid als auch die aktive Sterbehilfe unter strengen Voraussetzungen zu ermöglichen. Caroline Diller von der ARD berichtet.
Nach 2 Wochen intensiver Beratungen hat die Nationalversammlung einer Reform der Sterbehilfe zugestimmt. Demnach sollen sowohl der assistierte Suizid als auch die Tötung auf Verlangen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden. Das Gesetz sieht vor, dass Ärzte und Pfleger Beihilfe zum Suizid leisten dürfen, also Menschen dabei begleiten, eine tödliche Substanz einzunehmen. Ist der Betroffene körperlich dazu nicht in der Lage, soll es im Ausnahmefall auch möglich sein, dass medizinisches Personal die Substanzen verabreicht, also aktive Sterbehilfe leistet.